Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen und es ist mir eine große Ehre, mit euch gemeinsam als Gemeinde in Gottes Wort zu schauen und zu schauen, was er heute zu uns sagen möchte. Und wenn wir in Gottes Wort schauen, dann brauchen wir seine Hilfe dafür, dass wir es gut verstehen und deshalb möchte ich zu Beginn noch beten. Herr Jesus, hab vielen, vielen Dank, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen als dein Leib. Und hab vielen Dank, Herr Jesus, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist, sondern dass du dich uns gezeigt hast durch dein Wort. Und Herr Jesus, hab vielen Dank, dass wir gemeinsam in dein Wort blicken dürfen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst und dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort und dass dein Wort in unsere Herzen fällt und dass es dort auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es Frucht trägt, die bleibt. Dafür brauchen wir deine Hilfe und dein Wirken, Herr. Bitte gebrauche du auch mich und meine schwachen Worte und mach du daraus was Gutes. Hab vielen Dank dafür. Amen. Ich habe mich in den letzten 1,5 bis 2 Wochen mit dem Psalm 90 beschäftigt, um den es heute gehen wird und den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich stehe heute Morgen hier und ich bin längst noch nicht mit diesem Psalm durch. Ich habe noch sehr, sehr viele Anfragen an dem Psalm, sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr viele Gedanken und sehr, sehr viele Zweifel. Und bei manchen weiß ich auch noch nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen, was uns da Gott sagen möchte. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass wir heute nach dem Gottesdienst einen Stehkaffee haben. Und ich möchte euch einladen, weil ich denke, dass es euch nach der Predigt genauso gehen wird wie mir, dass es da Gesprächsbedarf gibt. Ich möchte euch einladen, redet miteinander darüber. Redet über Fragen, redet über Zweifel, über Gedanken, die ihr dazu habt. Ich glaube, dass es sehr, sehr Frucht bringt. Und deswegen herzliche Einladung schon mal, nehmt das später mit, da auch in eure Gespräche. Und ich möchte anfangen, diese Predigt, indem wir den Psalm 90 zusammen lesen. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, in jeder Generation warst du unsere Wohnung. Noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und du bleibst in alle Ewigkeit. Du machst die Menschen wieder zu Staub und sprichst, ihr Menschenkinder, kehrt zurück. Denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern verging und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, es ist wie ein Schlaf. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen sprost. Am Morgen blüht und wächst es auf, am Abend ist es welk und verdorrt. Durch deinen Zorn vergehen wir, durch deinen Grimm sind wir bestürzt. Unsere Sünden, sie liegen offen vor dir. Was wir versteckt haben, das bringst du ans Licht. All unsere Tage, sie schwinden durch deinen Zorn und unsere Jahre, sie vergehen wie ein Geräusch. Unser Leben enthält 70 Jahre, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und was uns bedeutsam erscheint, das ist Mühe und Last. Denn schnell geht es vorbei und wir fliegen davon. Wer kennt denn die Macht deines furchtbaren Zorns? Wer rechnet denn wirklich damit? Lass uns begreifen, wie viel Zeit uns noch bleibt, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Kehr doch wieder um, Jahwe. Wie lange zürnst du noch? Hab Erbarmen mit uns, deinen Dienern. Sättige uns mit deiner Güte am Morgen, dann sind unsere Tage mit Freude und Jubel erfüllt. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns niedergebeugt hast, so viele Jahre, wie das Elend um uns war. Lass an deinen Dienern sichtbar werden, was du tust, an ihren Kindern deine Herrlichkeit. Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass gelingen, was wir tun. Dieser Psalm, das ist ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Mose, ein Mann aus dem Alten Testament, den Gott dazu gebraucht hat, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, also wo es alles im Überfluss gibt. Und so ist das Volk Israel aus Ägypten entkommen und sie werden durch die Wüste geführt. Doch auf diesem Weg zu diesem Land durch die Wüste hat sich das Volk Israel schwer gegen Gott versündigt. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, denn sie haben Gott nicht geglaubt. Sie haben Gott nicht vertraut, sondern eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Sie haben Gott misstraut. Gott hat ihnen zugesagt, ja, ich werde euch in dieses Land bringen, aber sie hatten Zweifel daran. Sie haben sich vielleicht gedacht, meint Gott es wirklich so gut mit uns? Wird Gott uns wirklich dahin bringen? Was ist denn mit diesen großen Leuten, mit unseren großen Feinden, die in diesem Land wohnen? Wird Gott uns wirklich vor denen befreien? Wird uns Gott wirklich beschützen? Sie haben es nicht geglaubt und sie wollten am liebsten wieder zurück nach Ägypten. Gott hat ihnen immer wieder gezeigt, wie unglaublich gut er es mit ihnen meint, wie gut und wunderbar er sie versorgt und sie führt und sie bewahrt. Doch sie haben ihm trotz alledem nicht geglaubt. Und deshalb sind sie in große Not geraten. Und genau in dieser Not wird dieses Gebet gebetet von Mose. Herr, in jeder Generation warst du unsere Wohnung. Noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und du bleibst in alle Ewigkeit. Mose und das Volk Israel, die sind also in Not. Und das, was Mose als allererstes tut, wo er in dieser Notsituation ist, er wendet sich an den, von dem er weiß, dass er ihm und dem Volk Israel schon immer eine Zuflucht gewesen ist. Er wendet sich an den, von dem er weiß, dass er schon so oft in der Not geholfen hat, der für sie gekämpft hat, der sie versorgt hat, der sie gut geführt und geleitet hat. Er wendet sich an den, der ihnen tagsüber in Form einer Wolkensäule vorangegangen ist und in der Nacht in Form einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu leuchten. Sie hatten keine Häuser, sie hatten keine Hütten, sie hatten keinen Ort, zu dem sie abends immer wieder zurückkommen konnten, so wie wir es kennen von unseren Häusern und unseren Wohnungen. Sie waren die ganze Zeit unterwegs in der Wüste. Und wenn Mose dann diesen Satz sagt, dieses Bekenntnis sagt, du bist unsere Wohnung gewesen, dann hat das eine ganz, ganz große Bedeutung. Sie haben erlebt, wie Gott diese Wohnung ist, wie Gott dieser sichere Hafen ist. Und an diesen sicheren Hafen wendet sich Mose als erstes in seiner Not. Und wir können schon von diesen ersten beiden Versen unglaublich viel lernen. Denn an wen wenden wir uns in unserer Not? Wenden wir uns auch an diesen sicheren Hafen in unserer Not? Oder probieren wir es nicht erst einmal selbst? Ich muss das schaffen, ich muss die Kraft haben, ich muss eine Lösung finden, ich kriege das schon irgendwie hin. Oder ist es eher was ganz anderes, vielleicht Ablenkung? Am Handy oder am Fernseher, wenn man Probleme hat, dann lenkt man sich ab und konsumiert irgendwas, damit diese Probleme erstmal vorangeschoben werden, damit wir erstmal nicht daran denken müssen. Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Lasst uns mal darüber nachdenken. Wo suchen wir Zuflucht? Wo suchen wir Hilfe in unserer Not? Ist es wirklich zuerst Gott oder ist es erstmal etwas anderes? Denn wenn wir unsere Zuflucht, unsere Hilfe in Not, in etwas anderem suchen als in Gott, dann wird es uns auf lange Sicht nicht helfen können. Allein Gott kann unsere Wohnung sein in Zeiten der Not. Wohnung bedeutet aber auch, dass Gott für uns kein Bunker ist. Ich hatte das Privileg, vor einigen Wochen, mittlerweile schon Monate, es war im August, mit meinen Studienkollegen nach Israel zu fliegen. Und wir waren da eine Woche lang und wir wurden gewarnt in Tel Aviv vor allen Dingen, dass wenn ein Raketenalarm kommt, es überall am Strand entlang alle paar hundert Meter so kleine Bunker gibt. Das sind einfach nur so kleine Blockhütten, so kleine Hütten oder Betonhäuser. Und es wurde gesagt, wenn dieser Alarm kommt, dann rennt so schnell ihr könnt, dass alle stehen und liegen, rennt dahin und bleibt da kurz drinne, bis alles vorüber ist. Wir hatten das Glück und auch die Bewahrung, dass wir nie so einen Alarm mitbekommen haben. Das heißt, wir mussten da nicht reinrennen. Aber diese Bunker, das war kein Ort, wo man einfach mal so drinne war. Das war nicht ein Zuhause, sondern nur ein Zufluchtsort, wenn es wirklich brenzlig wurde. Aber Wohnung bedeutet, dass Gott nicht nur so ein Bunker für uns ist, wo wir uns nur hinwenden in Zeiten der Not. Nein, die Wohnung ist der Ort, wo wir zu Hause sind, wo wir zur Ruhe kommen. Es ist der Ort, wo wir immer wieder hin zurückkehren, wo wir Kraft tanken. Und Gott möchte genau dieses Zuhause für uns sein. Und allein in Gott können wir dieses Zuhause finden. Ein Zuhause, wo wir nicht nur Gäste sind. Denn wir erleben in unserem Alltag, dass wir schon Gäste wo ganz anders sind. Und das zeigt uns dieser Psalm in den nächsten Versen. Du machst den Menschen wieder zu Staub und du sprichst, ihr Menschenkinder, kehrt zurück. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern verging, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, es ist wie ein Schlaf. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen sprost. Am Morgen blüht und wächst es auf, am Abend ist es welk und verdorrt. Was für ein Kontrast. Zuallererst sehen wir in diesem Psalm diese Größe, diese Ewigkeit Gottes. Und jetzt wird uns diese ganz, ganz kleine Zeitspanne des Menschen gezeigt. Wir sehen diese Ewigkeit, die wir gar nicht begreifen können. Und Mose probiert es nochmal irgendwie näher zu bringen, dass wir begreifen können, was es eigentlich heißt. Und zwar in Vers 4. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Mose probiert es mit Zahlen, mit denen wir zumindest im Ansatz was anfangen können. 1000 Jahre. Ich habe mal geschaut im Internet, ein bisschen recherchiert, was in den letzten 1000 Jahren alles so passiert ist. Und ich kann euch sagen, es ist echt eine ganz schöne Menge. 1096 haben die Kreuzzüge angefangen. Im 13. Jahrhundert ist das größte zusammenhängende Imperium der Welt entstanden. Ich dachte bis vorgestern immer, das wäre das Römische Reich, aber das war das mongolische Imperium. Also eine ziemlich große Expansion im Osten. Im 14. Jahrhundert kam der Schwarze Tod, also die Pest. Um 1450 wurde der Buchdruck erfunden. Amerika wurde durch Kolumbus entdeckt und kurze Zeit später kam es zu der Reformation. 1789 die Französische Revolution. Im 19. Jahrhundert die Industrialisierung, dazu die Deutsche Reichsgründung. Später dann, auch wo wir heute dran denken, die schrecklichen Weltkriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Die Vereinten Nationen wurden später gegründet. Die Berliner Mauer ist gefallen. 2001 der schlimme Terroranschlag. 2008 die Finanzkrise und jetzt noch vor relativ kurzem die Corona-Pandemie im 2020. Und das sind nur ein paar ganz, ganz wenige Sachen, die in den letzten 1000 Jahren passiert sind. Und all das, was für uns so viel und so lange erscheint, das ist für Gott wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich muss mich ziemlich streng anstrengen, damit ich mich erinnere, was ich gestern eigentlich alles gemacht habe. Es scheint zu kurz gewesen zu sein und so ist es auch für Gott. Und Mose beschreibt ja auf eine sehr eindrückliche Art und Weise, was für ein kleiner Moment im Ganzen doch auch unser Leben ist. Du machst den Menschen wieder zu Staub und sprichst, Menschenkinder, kehrt zurück. Mose denkt hier direkt an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Menschheitsgeschichte, wo uns die Bibel sagt, Gott hat uns geformt aus sowas, aus Staub, aus Erdboden. Und wenn wir irgendwann sterben werden, dann werden wir mit der Zeit wieder genau zu sowas werden. Es wird nicht mehr von uns übrig bleiben. Du schwemmst sie hinweg. Es ist wie ein Schlaf. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen sprost. Am Morgen blüht und wächst es auf, am Abend ist es welk und verdorrt. Mose vergleicht unser Leben mit einem hinweggeschwemmt werden. In Israel, da sind wir am Schwarzen Meer entlang gefahren. Da war links von uns das Tote Meer. Am Toten Meer entlang gefahren. Da war links von uns das Tote Meer und rechts war die Wüste. Es war ultra heiß, also wirklich 39 Grad von morgens bis abends. Und immer mal wieder haben wir ausgetrocknete Bachläufe gesehen, die sich so durch das Tal, durch die Wüste so durchgeschlungen haben. Und diese Bachläufe, die führen eigentlich kein Wasser. Sie werden Wadis genannt in Israel. Doch es gibt ein, zwei Mal im Jahr die Situation, dass es selbst in dieser Wüste sehr, sehr heftig regnet. Und innerhalb kürzester Zeit werden diese ausgetrockneten Bachläufe, die so harmlos erscheinen, wirklich zu richtigen Sturzfluten. Also da kommen Wassermengen durch, das können wir uns nicht vorstellen. Viele Schaulustige leider können sich das auch nicht vorstellen und es gibt tatsächlich auch jedes Jahr mehrere Todesfälle, weil sie nicht damit rechnen, dass da wirklich so schnell so viel Wasser durchkommt. Es reißt ihnen regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Unser Leben wird verglichen mit Gras, das verdorrt. Am Morgen wächst es auf und am Abend ist es schon wieder verbrannt und verdorrt. Wir kennen das in unserer Region nicht so. Also es ist November und es sieht immer noch ziemlich grün draußen aus. Aber das ist ein Bild, das kannten die Leute im Orient, also in Israel, da wo Mose gelebt hat, sehr, sehr gut. Denn da ist es so warm und so trocken, dass da eigentlich gar nichts wächst. Aber morgens, vor allen Dingen in der Nacht, da sammelt sich Tau und er fällt auf den Boden Und morgens ist es da schon so warm, wenn dann die Sonne noch nicht da ist, dann wächst ziemlich schnell ziemlich viel Gras. Nicht ganz so groß, wie wir es da sehen, aber so kleine Grashalme und die sind ziemlich schnell auch grün. Aber nach 2-3 Stunden ist es da so heiß und die Sonne, die hat da so eine Kraft, dass das Gras direkt verbrennt. Und bis zum Abend ist es schon längst nicht mehr da. Und diese Schnelllebigkeit von dem Gras, das vergleicht Mose in diesem Psalm auch mit unserem Leben. Mit all diesen Bildern beschreibt Mose die Kürze und die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und wir finden uns in all diesen Bildern wieder, denn sie betreffen uns alle. Krankheiten, die plötzlich und unerwartet kommen, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen, wie die Wadis in Israel, wenn eine Sturzflug da entlang kommt. Die Lasten des Älterwerdens, wo einem auffällt, dass all das, was man damals mit einer Leichtigkeit gemacht hat, mittlerweile gar nicht mal mehr so leicht ist und vielleicht sogar unmöglich wird. Man braucht Hilfe bei Sachen, die man vorher noch ohne Probleme alleine hinbekommen hat, wie das Gras, das im Laufe des Tages langsam all seine Kraft verliert. Doch nicht nur ältere Menschen betrifft es, auch uns junge Menschen betrifft es, das Erleben und auch das Mittragen von dieser Last des Älterwerdens. Wenn wir mitbekommen, wie unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Verwandtschaft Krankheit hat, wie sie älter werden, das ist auch für junge Menschen nicht leicht. Aber genauso auch Krankheiten, von denen auch wir nicht verschont bleiben, die einem auch den Boden unter den Füßen wegreißen. Dieses Jahr ist ein Studienkollege von mir verstorben, der nur ein paar Jahre älter ist. Ganz plötzlich. Wir hatten das alle nicht geahnt. Vor ein paar Wochen ein 16-Jähriger in Lemgo, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der erstochen worden ist, einfach am helligsten Tag in einem Supermarkt. Es sind alles Sachen, die betreffen uns alle. Und wir können uns alle in diesen Bildern ziemlich gut wiederfinden. Und vielleicht kommen uns bei all dem auch diese Fragen auf, die wir Menschen alle haben. Warum ist es so? Warum sind wir dieser Vergänglichkeit überhaupt unterworfen? Und Mose, er reflektiert das auch in diesem Psalm. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Durch deinen Zorn vergehen wir, durch deinen Grimm sind wir bestürzt, unsere Sünden, sie liegen offen vor dir. Was wir versteckt haben, das bringst du ans Licht. All unsere Tage, sie schwinden durch deinen Zorn. Und unsere Jahre, sie vergehen wie ein Geräusch. Unser Leben enthält 70 Jahre, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und was uns bedeutsam erscheint, ist Mühe und Last. Denn schnell geht es vorbei und wir fliegen davon. Wer kennt die Macht deines furchtbaren Zorns? Wer rechnet denn wirklich damit? Warum haben wir diese Vergänglichkeit? Warum haben wir diese Lasten zu tragen? Die Bibel, die gibt uns eine ziemlich harte Antwort auf diese Frage. Und das ist auch so ein Punkt, da muss ich ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht durch. Ich habe da noch viele Gedanken und auch noch viele Fragen dazu. Aber Mose erklärt uns hier, es ist die Konsequenz von etwas. Es ist die Konsequenz von Sünde, die zur Folge Gottes Zorn hat. Der Zorn Gottes ist der Grund für unsere Vergänglichkeit. Und warum ist Gott zornig? Denn unsere Sünden, sie liegen offen vor dir. Was wir versteckt haben, das bringst du ans Licht. Dieses Zornigsein aufgrund von Sünde, das hat Mose damals ganz, ganz hautnah 40 Jahre lang miterlebt. Sie mussten 40 Jahre durch diese Wüste irren, weil sich das Volk Israel aufgelehnt hat. Und Gott, er ist so zornig darüber geworden, dass er gesagt hat, diese Generation, die sich gegen mich auflehnt, die darf nicht in dieses verheißene Land kommen. Und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste irren. Und ich glaube, das war für Mose eine ziemlich harte Sache. Er hat 40 Jahre mitbekommen, wie sein Volk, das er liebt, wie sein Volk mit Leuten, die ihm nahestehen, wie sie nacheinander versterben. Und diese Folge, die hat Mose jeden Tag aufs Neue gesehen. Und auch wir sehen diese Folgen. Und wir wollen mal ganz kurz direkt an den Anfang der Menschheitsgeschichte nochmal zurückspringen, nämlich dem Sündenfall. Gott hat Adam und Eva als die ersten Menschen erschaffen und er hat sie in diesen wunderbaren Garten gesetzt. Und er hat sie da reingesetzt, um in Gemeinschaft mit diesen Menschen diesen Garten zu pflegen und zu bebauen. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten nicht nur gerade so alles, was sie brauchten, nein, sie hatten alles im Überfluss. Sie hatten so viele Bäume, so viele Früchte, von denen sie essen konnten. Doch dann kommt diese Schlange auf einmal in den Garten und sie hinterfragt alles. Und Adam und Eva, sie machen genau das Gleiche, was das Volk Israel auch gemacht haben. Sie fangen an, Gott zu misstrauen. Diese Schlange kommt und sie fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und sie stellt Fragen in die Richtung, die in die Richtung gehen, glaubt ihr wirklich, dass Gott es gut mit euch meint? Vielleicht enthält er euch ja was. Und die Menschen, sie springen sofort drauf an, Adam und Eva. Ja, stimmt. Meint Gott es wirklich gut mit uns? Wir dürfen zwar von jedem Baum in diesem Garten essen, uns geht's gut, aber von diesem einen Baum, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollen wir nicht essen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht enthält uns Gott was, vielleicht ist da was richtig Cooles und uns geht es danach richtig gut und Gott meint es nicht gut mit uns, deswegen enthält er uns das vor. Und was machen sie? Sie reißen sich von dieser Verbindung, von dieser Beziehung mit Gott los und sie stellen sich über Gott und sein Gebot und sie nehmen es selbst in die Hand. Sie nehmen es in die Hand, weil sie denken, das ist jetzt das Beste für uns, wenn wir auch von dieser Frucht essen. Und in dem Moment trennen sie sich von der Beziehung zu Gott. Sie missachten sein Gebot und genau in dem Moment ist die Sünde in diese Welt gekommen. Und Gott ist heilig. Er kann Sünde nicht dulden. Sünde kann nicht in seine Nähe kommen. Das passt einfach nicht. Und so muss auch Gott Adam und Eva aus dem Garten bringen. Er muss den Zugang zum Garten und damit auch den Zugang zum Leben versperren. Und damit sind vor allen Dingen drei Sachen, drei Folgen von Sünde in die Welt gekommen, nämlich Mühe, Schmerzen und der Tod. Und auch wir entdecken uns in Adam und Eva wieder. Misstrauen gegenüber Gott, ungehorsam gegen sein Wort, nichts wissen wollen von ihm. Unser Leben selbst in die Hand nehmen, mit eigener Kraft alles schaffen. Selbst unsere Welt so machen, wie sie uns gefällt. Und genau diese Folgen auch in unserer Sünde, die sehen wir in diesem Gebet und die sehen wir tagtäglich in unserem Leben. Der Tod, von dem wir früher oder später betroffen sein werden, die Mühe, die wir Tag ein und Tag aus erleben, an unserer Arbeit, aber auch in unserem Alltag. Mühe, die irgendwie gar nicht bleibt, die gar keinen Bestand hat, die vergeht. Schmerzen durch Krankheiten, Unfälle, aber auch emotionale Schmerzen, die wir auch gerade im Blick auf diese Vergänglichkeit haben. Das alles sind Konsequenzen von dieser Sünde. Und es ist hart. Und das ist schmerzhaft und das ist oft auch eine große Last. Und ich bitte euch, dass ihr mich jetzt bloß nicht falsch versteht und dass ihr auch diesen Text bloß nicht falsch versteht. Wenn wir krank sind, wenn Leute in unserem Umfeld sterben, dann heißt es nicht, dass das gerade eine Strafe von Gott für unsere Sünde ist, die wir in der letzten Woche begangen haben. So ist Gott nicht, so funktioniert Gott nicht. Das zeigt er uns 40 Kapitel lang im Hiob-Buch, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Es liegt an dieser gefallenen Schöpfung, an dem, was im Garten Eden passiert ist, am Grundlegenden unserer Sünde. Es liegt an der Vergänglichkeit, die als Konsequenz in diese Welt gekommen ist. Und Vergänglichkeit, die bringt all das mit sich. Und dieser Psalm, der fordert uns auf und der fordert uns auch heraus, darüber nachzudenken. Und auch wenn es nicht schön ist, darüber nachzudenken, sollten wir uns trotzdem die Zeit nehmen und das mal tun. Uns die Zeit nehmen, um das alles mal durchzudenken, über unser Leben und die wenige Zeit, die wir haben, nachzudenken, denn das lässt uns weise werden. Lass uns begreifen, wie viel Zeit uns noch bleibt, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Wie gehen wir mit dieser wenigen Zeit um, die wir in unserem Leben haben? Vielleicht auch die Frage, welche Dinge in unserem Leben würden wir vielleicht anders gewichten, wenn wir uns unsere Vergänglichkeit vor Augen halten? Ich glaube, das sind gute Fragen, über die sich später auch lohnt, beim Stehkaffee mal ins Gespräch zu kommen. Die werden auch später wieder angeworfen werden und ich möchte euch herausfordern und auch mich herausfordern, darüber nachzudenken. Und es sieht jetzt alles ziemlich duster aus. Aber wir wollen zum dritten und zum letzten Punkt dieser Predigt kommen. Etwas, das uns Hoffnung gibt. Mose hat all das hautnah miterlebt und er bringt all das vor Gott. Er klagt es ihm in gewisser Weise. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das ist eine Erkenntnis, die hatte ich erst vorgestern. durch einen Kommentar bekommen, dass Mose die ganze Zeit in diesem Gebet bei der Du-Anrede bleibt. Du bist unsere Wohnung, du lässt uns zum Staub zurückkehren, du schwemmst uns dahin, du bist zornig, es ist dein Grimm, der uns vergehen lässt. Mose erkennt es, dass es Gott ist. Und er wirft all das Gott nicht vor. Er sagt nicht, warum hast du das so gemacht? Ich hätte das viel anders gemacht. Er klagt ihn nicht an, er verklagt ihn nicht, aber er klagt es ihm. Mose schaut der Realität ins Auge. Und ich glaube, nach 40 Jahren hat er es begriffen und ich glaube, nach 40 Jahren hat er es auch akzeptiert. Er hat gemerkt, ja, so ist es. Wir sind irgendwie auf diesem Fließband der Zeit und wir kommen davon nicht los und so ist es. Und es ist nicht so, dass es dann okay für ihn ist und er damit gar kein Problem mehr hat. Nein, auch er hat darunter noch zu leiden. Und auch wir haben darunter zu leiden. Aber der Psalm, der zeigt uns, Gott hält es aus, wenn wir ihm auch unseren Kampf, den wir damit haben, wenn wir ihm den bringen. Und auch wenn wir es ihm klagen. Denn es ist nicht leicht, darüber nachzudenken. Und es ist vor allen Dingen nicht leicht, wenn wir begreifen, dass es auch irgendwie unsere Sünde ist, die damit zu tun hat. Und doch weiß Mose, dass Gott schon immer eine Zuflucht, schon immer eine Wohnung war. Mose weiß, ja, es liegt auch irgendwie an uns, es liegt an unserer Sündhaftigkeit. Und ja, ich weiß, Gott, du bist zornig. Aber du bist uns schon immer Wohnung gewesen. Herr, wohin sonst sollten wir uns denn wenden? Wir können nur zu dir kommen, auch in dieser Not. Und er wendet sich an Gott und er wagt es und er geht mutig voran und er bringt Bitten vor Gott und er bittet wieder um seine Zuwendung. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir mitnehmen dürfen in unserem Leid, auch in diesem Leid, was wir mit der Vergänglichkeit haben. Wir dürfen das vor Gott bringen. Und ja, uns ist all das bewusst, aber Gott hält es auch aus, wenn wir das vor ihn bringen. Wir dürfen wissen, er ist schon immer Zuflucht gewesen und wir sollten uns an diese Zuflucht auch dort, auch in dieser Not wieder wenden. In diesem Wissen kommen die letzten Verse dieses Psalms und das sind nur noch Bitten. Kehr doch wieder um, Jahwe. Wie lange zürnst du noch? Hab Erbarmen mit uns, deinen Dienern. Sättige uns mit deiner Güte am Morgen, dann sind unsere Tage mit Freude und Jubel erfüllt. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns niedergebeugt hast, so viele Jahre, wie das Elend um uns war. Lass an deinen Dienern sichtbar werden, was du tust, an ihren Kindern deine Herrlichkeit. Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein, ja, lass gelingen, was wir tun. Mose bittet Gott um Erbarmen, um Gnade, um seine freundliche Zuwendung, um sein Eingreifen und seine Hilfe in diese Vergänglichkeit, in diese Not. Denn er weiß, dass er nur bei Gott, dass nur wenn Gott handelt und sich ihm wieder zuwendet, er Freude und sicheren Halt in diesem vergänglichen Leben haben kann. Gott hat dieses Gebet erhört. Und zwar in seinem einzigen Sohn, Jesus Christus. In Jesus, seinem Sohn, ist uns nämlich seine Gnade erschienen. In Jesus Christus ist uns sein Erbarmen erschienen. In ihm hat er seine Freundlichkeit uns Menschen gegenüber gezeigt. In ihm ist Gottes Herrlichkeit erschienen. Das Johannesevangelium sagt uns, er, das Wort, wurde Mensch, also Jesus. Er wurde Mensch und er wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gott hat sich uns wieder zugewendet, und zwar, indem er seinen einzigen Sohn Mensch werden ließ. Jesus Christus ist Mensch geworden, so wie du und ich. Er hat Vergänglichkeit angezogen. Dieser ewige Gott, der hat sich so klein gemacht, dass er auch die Leiden dieser Vergänglichkeit auf sich genommen hat. Auch Jesus hat miterlebt, wie seine Eltern älter werden. Auch Jesus hat miterlebt, was Krankheit bedeutet. Und auch Jesus hat den Schmerz miterlebt, den es mit sich bringt, wenn eine geliebte Person von uns geht. Wir denken an seinen Freund Lazarus, der verstorben ist und Jesus hat darunter zu leiden. Er geht zu seinem Grab und es ist nicht so, dass sich Jesus denkt, ach passt schon, ich weiß, was passiert, alles gut. Nein, er sieht es und er sieht, wie die Menschen zu leiden haben und was macht Jesus? Er weint. Er weint, weil es auch für ihn schwer ist. Er weint, weil auch er sieht, was für Konsequenzen Sünde hat. Und doch ist Jesus nicht an diesem Punkt stehen geblieben. Nein, er hat Lazarus auferweckt. Und das, was für uns so groß darin erscheint, ist aber selbst für Jesus nur ein ganz, ganz kleines Zeichen von dem, was noch kommen wird. Denn er hat den Tod, diese Vergänglichkeit aus sich genommen und er hat sie besiegt. Er hat sie besiegt, indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Aber er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben und ins Grab gelegt worden. Nein, er ist wieder auferstanden. Und Jesus, er hat damit wirklich alle Gesetzmäßigkeiten von diesem Leben, alle Gesetzmäßigkeiten von dieser Zeit und von diesem Tod gesprengt. Er hat den Tod besiegt ein für alle Mal. Er hat die Konsequenz unserer Sünde, nämlich genau diesen Tod, genau diese Vergänglichkeit auf sich selbst genommen. Der zweite Timotheusbrief, er sagt uns, er hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Durch das Evangelium, durch diese frohe Botschaft, dass Jesus Christus auf diese Erde kam, um uns Sünder zu retten, um uns Sünder zu erlösen. Und zwar durch seinen Tod am Kreuz, damit wir wegen der Sünde, wegen unserer Sünde nicht mehr sterben müssen und auf ewig getrennt sind von Gott. Nein, das hat Jesus auf sich genommen an diesem Kreuz. Er hat es auf sich genommen, damit wir das ewige Leben haben können in Gemeinschaft mit Gott. Wenn er wiederkommt, dann wird es keine Vergänglichkeit mehr geben. Es wird die Schmerzen des Todes, die Mühe der Arbeit und den Tod selbst nicht mehr geben, denn er hat all das ein für alle Mal besiegt. Und das ist es, was uns ewigen Trost geben kann. Wir haben ewigen Trost in Jesus Christus. Und doch ist es etwas, das noch aussteht. Im Moment in unserem Leben sind wir eben noch dieser Vergänglichkeit unterworfen, mit all der Last und all der Mühe und all den Schmerzen, die das mit sich bringt. Denn wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Und dass wir jetzt gerade auch noch im Schauen leben, auch das ist Gnade. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr heute hier sitzt. Dass Jesus uns jetzt gerade noch Zeit schenkt, auch das ist Gnade. Denn er möchte, dass alle Menschen zur Umkehr finden. Und wenn ihr heute sitzt und noch nicht zu diesem Jesus umgekehrt seid, es noch nicht angenommen habt, dann ist das jetzt gerade die Sekunde, die Jesus euch gibt, um euch zu zeigen, ey, ich gebe dir gerade noch Zeit, damit du noch die Möglichkeit hast, es anzunehmen. Und in all diesen kurzen Jahren, die wir hier sind, da ist das die wichtigste Entscheidung in unserem ganzen Leben, die wir zu treffen haben. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, wenn wir das angenommen haben, dann gibt uns das die Möglichkeit, uns zu freuen, Freude zu haben und zuversichtlich zu sein, trotz all der Lasten dieser Vergänglichkeit. Freude zu haben darüber, dass wir eine Wohnung haben im Himmel, die nicht vergehen wird. Jesus hat uns versprochen, dass er vorausgegangen ist in den Himmel, um uns eine Wohnung zu bereiten. Und schauen wir uns mal hier diese vergängliche Schöpfung an, die Gott geschaffen hat. Schauen wir mal in das Innerste einer Blume, einfach nur die Blüte. Es ist so wunderbar, es ist so wunderschön, was er da geschaffen hat, wie viel Mühe er da reingelegt hat. Und wir dürfen wissen, ey, wenn das, was vergeht, schon so, so wunderschön ist und schon so unglaublich ist, wie wunderbar wird es dann sein, was Jesus gerade im Himmel für uns vorbereitet. Darum, weil wir diese Hoffnung haben und diese Gewissheit auf das ewige Leben mit Jesus, bleibt standhaft, lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Dazu fordert uns Paulus im Neuen Testament im Blick auf diese Hoffnung auf. Und das ist auch die Bitte von Mose ganz am Ende seines Gebets. Herr unser Gott, lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein, ja lass gelingen, was wir tun. Auch der Epheserbrief, er sagt uns, achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten aus, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Gott fordert uns auf, zu überlegen, wie wir die Zeit, die er uns schenkt, bestmöglichst für sein Reich einsetzen können. Jede einzelne Sekunde unseres Lebens, sie ist uns von Gott geschenkt und sie ist uns auch von Gott anvertraut. Und wir sollen dieses Geschenk nicht einfach wegwerfen, sondern wir sollen es nutzen. Wie genau das aussieht, ich glaube, das ist bei jedem Einzelnen von uns ganz individuell. Aber eine Sache, die wir alle gemeinsam haben, ist, dass Gott uns ausgerüstet hat, dass Gott uns beschenkt hat. Und zwar mit Gaben, die jeder Einzelne von uns hat. Und er möchte, dass wir diese Gaben einsetzen in jeder einzelnen Sekunde. Sei es in der Musik, vielen Dank Uschi, dass du heute die Musikbegleitung machst. Sei es technische Begabung, danke auch dir, Clara. Sei es Nettigkeit gegenüber Menschen, ein freundliches Wesen zu haben, was man braucht, um die Begrüßung zu machen. Vielen Dank, Gerhard. Gott hat uns Gaben geschenkt, die wir nutzen sollen zu seiner Ehre, die wir nutzen sollen hier in dieser Gemeinde. So hat sich Gott Gemeinde gedacht, indem wir unsere Gaben einsetzen. Aber neben der Gemeinde auch in unserem ganz alltäglichen Leben. Und dafür habe ich ein Zitat mitgebracht von Martin Luther King. Wenn du dazu berufen bist, Straßen zu kehren, dann kehre sie, wie Michelangelo Bilder malte oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete. Kehre die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebt ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job so gut gemacht hat. Lasst uns diese Gaben, die Gott uns gibt, einsetzen in jeder Sekunde, die er uns schenkt, für sein Reich. Und wenn wir das machen und Gott darum Hilfe bitten, dann dürfen wir wissen, dass es Bestand haben wird. Doch bei all dem, da kommt es auch gar nicht so sehr auf unsere Kraft an. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit einer weiteren Geschichte, die mir der Papa vorgelesen hat. Und die fand ich sehr, sehr wunderbar. Eine Mutter nahm ihren kleinen Sohn mit zu einem Konzert von Paderewski, um ihn zu ermutigen, besser Klavier spielen zu lernen. Nachdem sie sich gesetzt hatten, sah die Mutter eine Freundin im Publikum und ging hin, um sie zu begrüßen. Der kleine Junge, der nahm die Gelegenheit wahr, die sich ihm nun bot, und er stand auf, um die große Konzerthalle zu erforschen. Schließlich fand er seinen Weg durch eine Tür, auf der ganz groß stand, Betreten verboten. Als die Lichter verdunkelt wurden und das Konzert begann, ging die Mutter zurück zu ihrem Platz und sie entdeckte, dass ihr Sohn fehlte. Plötzlich öffnete sich die Vorhänge und die Scheinwerfer richteten sich auf den beeindruckenden Steinwegflügel, der auf der Bühne steht. Mit Schrecken sah die Mutter ihren kleinen Jungen am Klavier sitzen und ganz unschuldig Twinkle, Twinkle, Little Star vor sich hin klimpern. In diesem Moment kam der große Meister auf die Bühne, ging schnell zum Klavier und flüsterte dem Jungen ins Ohr, »Hör nicht auf, spiel weiter!« Dann beugte Paderewski sich über ihn, streckte seine linke Hand aus und begann, eine Bassbegleitung dazu zu spielen. Bald streckte sich auch sein rechter Arm auf die andere Seite aus und er spielte ein schnelles Obligato dazu. Zusammen verwandelten der alte Meister und der junge Anfänger diese beängstigende Situation in ein wundervolles Erlebnis. Das Publikum, das war fasziniert. Genauso ist es auch mit Gott. Was wir von uns aus tun können, ist kaum der Rede wert. Wir tun unser Bestes, aber die Resultate sind nicht gerade die wunderschönste Musik. Aber mit der Hand des Meisters können wir in unserem Leben Wunder wirken. Wir tun unser Bestes, aber die Resultate sind nicht gerade wundervolle Musik. Und das ist okay. Denn es liegt nicht an uns, dass wir das tun. Es liegt nicht an uns, dass das, was wir tun, Bestand hat. Nein, es ist allein Gott, der das bewirken kann. An uns liegt es, treu das einzusetzen, was Gott uns gibt. Treu die Zeit zu nutzen, die Gott uns schenkt. Das, was wir tun, in Abhängigkeit zu ihm und wie im Garten Eden in Beziehung zu ihm zu tun. Und bei all dem dürfen wir auf diese Ewigkeit blicken, auf unseren ewigen Trost, den wir durch Jesu Liebe haben. Denn mit Blick darauf können unsere Tage hier in unserem vergänglichen Leben auch von Freude und Hoffnung geprägt sein. In dem Wissen, dass Gott, der uns schon jetzt eine Wohnung und ein sicherer Hafen ist, unser fester Halt ist, jetzt gerade eine Wohnung für uns bereitet, die alle Schönheit, die wir hier von der Erde kennen, weit übertreffen wird, dass wir irgendwann bei diesem Gott sein werden auf ewig. Und für jetzt gilt das Gebet, was Mose gesprochen hat: Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit und lass uns auch in der nächsten Woche unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass gelingen, was wir tun. Amen.